Wir sind im Epheserbrief im Kapitel 5 heute Morgen. Zuletzt haben wir über Vergebung gesprochen, wie wichtig das ist für unsere geistliche, für unsere emotionale, ja sogar unsere leibliche Gesundheit. Und Gott will, dass wir gesund sind und dass wir gesegnet sind. Und deswegen hat er uns gesagt im Kapitel 4, Vers 32, er hat gesagt, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Kapitel 5 in Vers 1, das gehört noch zusammen irgendwie, der Gedanke weiter, da sagt er, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ihr seid seine Kinder. Mehr, er sagt, ihr seid seine geliebten Kinder. Das ist ein sehr liebevoller Ausdruck, den der Herr hier verwendet. Darf ich euch das heute Morgen zusprechen, dass der Herr euch liebt, dass ihr seine geliebten Kinder seid, geliebt von Gott? Wie viel seid ihr ihm wert? Jesus, er hat Jesus für euch gegeben. Ich denke an dieses eine Lied von Everybody Duck, heißt die Band. Die haben so ein Lied und dieser eine, der Refrain heißt, in dieser Welt, wo der Wert von jemandem dadurch bestimmt ist, durch das, was er tut. Da bin ich froh, dass ich dir einen Jesus wert bin. Das ist so ein Wortspiel. Seid die geliebten Kinder des Vaters. Wir sind seine geliebten Kinder. Und der Vater ist besorgt um uns. Er ist bekümmert um uns. Und deswegen sagt er uns, wie wir ein heiles und wie wir ein gutes Leben leben können. Und so diese Worte, die wir hier studieren, das sind die Worte eines liebevollen Vaters. Eines liebenden Vaters, der weiß, was am besten für uns ist und der das Beste für uns will. Und wirklich, ich glaube, wenn wir in allen Situationen alle Entscheidungsmöglichkeiten sehen würden und alle Konsequenzen sehen würden von den verschiedenen Entscheidungen, ich glaube, dann würden wir herausfinden, dass das, was Gott uns hier sagt, dass das das Allerbeste ist. Das absolut Beste. Es ist die beste, die erfüllendste Art, unser Leben zu leben. Und der Vater liebt uns und wir sind seine Kinder. Und ich denke, alle ihr Väter da draußen, ihr könntet dabei stimmen. Und ihr könntet sagen, ja, als Vater, ich will das Beste für meine Kinder. Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, dann wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben. Und so Gottes Wort, Gottes Rat an uns, ist eine wunderbare Gabe. Bitte seht es nicht als Last. Das ist ein Segen, das ist ein Geschenk vom Vater. Diese Worte hier sind Worte von jemandem, der sehr besorgt um euch ist, der euch von ganzem Herzen liebt. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Geliebte Kinder Gottes, ahmt den Vater nach. Er ist gütig, er war mitleidig, er hat vergeben, also seid ihr gütig, seid ihr mitleidig, vergebt einander. Folgt seinem Vorbild. Ich glaube, wenn wir hier beginnen würden im Epheserbrief, wir würden sagen, ja, ich stimme überein. Es ist gut so zu leben. Es macht Sinn, was der Vater sagt, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht wie, das ist unmöglich. Wenn wir in Epheser 4 und Epheser 5 beginnen würden, bei Leben in Einheit und Leben in Reinheit, diesen praktischen Rat, wie wir glücklich leben können, wie wir ein zufriedenes Leben leben können, dann glaube ich, werden wir total frustriert. Und wir werden total enttäuscht. Ich glaube, wir würden sagen, ich will vergeben. Ich sehe, dass das gut ist, aber ich weiß nicht wie. Wir würden sagen, ich hasse meine Habsucht, ich hasse diesen Zorn in meinem Leben. Aber Mann, ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Ich hasse diesen selbstsüchtigen Menschen. Ich weiß, er zerstört mich. Aber Aber wie kann ich damit umgehen? Ich weiß nicht, wie ich fertig werden soll. Ich weiß nicht, wie ich Gottes Rat folgen soll. Ich glaube, wenn wir hier beginnen würden, dann würde es keiner schaffen. Dann wären wir alle erledigt. Aber Gott sei Dank, der Herr durch den Paulus hat uns die ersten drei Kapitel gezeigt, zuerst wer wir sind in Christus Jesus. Dass wir geistlich schon mit Jesus im Himmel sitzen. Seine Autorität, seine Kraft haben. Und wir wissen, dass wir Gottes Segen und Gottes Gunst nicht verdienen müssen. Das hat Jesus für uns am Kreuz getan. Er hat den Preis bezahlt, er hat uns erkauft. Wir haben gelernt, dass er uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass er uns vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein, dass er uns begnadigt hat, erlöst hat, er uns vergeben hat, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Alles wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Darum können wir die Beziehung jetzt mit Gott genießen. Und wir haben gelernt, er hat uns auferweckt mit Jesus. Und wir dürfen teilhaben an seiner Autorität und an seiner Kraft, die in uns wirkt. Er wohnt in uns. Und er ist fähig, über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken können. Er ist allmächtig. Und Gott befähigt uns immer, seinen Willen zu tun. Paulus hat uns gezeigt, wer wir sind in Christus, wo wir mit ihm stehen, dass Jesus uns alle Kraft und alle Ressourcen Gottes verfügbar gemacht hat, wenn wir nur ihm vertrauen, wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben und wenn wir die Entscheidung treffen, seinem Wort zu folgen. Und das macht den ganzen Unterschied. Jetzt, wo es praktisch wird hier, da können wir das in Anspruch nehmen und wir können aus seiner Kraft leben, aus der Beziehung mit ihm. Wir können in Einheit leben und wir können in Reinheit leben. Diesen zweiten Teil, das werden wir heute abschließen. Den Wandel in Reinheit. Der Schlüssel ist hier Vers 1. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und dann spricht er über Jesus und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ahmt euren Vater nach und ahmt Jesus nach. Jesus hat natürlich gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, denn ich und der Vater, wir sind eins. Wir können uns immer fragen, was würde Jesus tun? Eine gute Frage. Lieben wie Jesus. Und wenn wir über Liebe sprechen, hier wahre Liebe im biblischen Sinn, die Liebe, die wir in Jesus sehen, das ist selbstlose Liebe. Das ist eine aufopfernde Liebe, eine gebende Liebe. Es heißt hier, wie sehr der Christus euch geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfer. Gott sagt es auch zu uns im Römerbrief, im Kapitel 12, im Vers 1, da sagt er, ich ermahne euch, eure Leiber oder euch selbst darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und das ist ein Wohlgeruch vor Gott. Er spricht hier von dieser Gabe und dem Schlachtopfer, dass Gott einem duftenden Wohlgeruch ist. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, aus dem dritten Buch Mose. Da gab es diese drei freiwilligen Opfer und die wurden genannt die Opfer zum wohlgefälligen Geruch. Da war erstens mal das Heilsopfer, spricht davon, dass Jesus unser Heil ist, spricht von unserer Gemeinschaft mit ihm. Und dann gab es das Speisopfer, was für die Vollkommenheit Jesu steht und auch für die Hingabe der Werke unserer Hände. Und dann gab es das Brandopfer, wo das Opfer dir völlig verzehrt wurde. Das ist natürlich die völlige Hingabe. Die völlige Hingabe Jesu an uns, als er uns erlöst hat. Und natürlich spricht es auch von unserer völligen Hingabe an Gott. Wenn wir so lieben, das gefällt Gott. Selbstlos aufopfern, hingeben an andere, das Beste der anderen Person suchend, den anderen höher achten als mich selbst, wo wir geben, wo wir unsere Rechte, unsere Interessen aufgeben, aufopfern, Liebevolle Entscheidungen, liebevolle Taten. Das ist die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Und so sollen wir einander lieben, eine reine und eine echte Liebe. Das ist Wandel in Reinheit. Und natürlich, die Welt hat es total verdreht. Liebe in der Welt. Ja, da werden Bücher geschrieben, lieb dich selbst. Oder es ist dieser Selbstsüchtige, wieder dieser Eigennützige, diese fordernde Liebe. Die Welt hat aus Liebe ein Gefühl gemacht, so ein Gefühl der Verliebtheit. Hat es reduziert auf ein Gefühl. Oder noch schlimmer, reduziert auf sexuelle Anziehung. Sagen, ah, das ist Liebe, auf Lust. Das ist, wie Hollywood uns Liebe darstellt. Wenn in den Filmen davon die Rede ist, ah, wir lieben uns oder wir machen Liebe, dann heißt das eigentlich, wir gebrauchen uns. Und Hollywood stellt uns Unzucht und Ehebruch und Perversität als Liebe dar. Aber das ist nicht Liebe. Das ist nicht Leben in Reinheit. Verwechselt Liebe nicht mit Lust. Das heißt hier weiter in Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. In unserem letzten Abschnitt hier, wo wir über den Wandel in Reinheit sprechen, wird es zum größten Teil um Reinheit im sexuellen Bereich gehen. Die Worte, die der Paulus hier gebraucht, das Wort Unzucht ist das griechische Wort Porneia, wo unser Wort Pornografie herkommt. Das ist ein sehr weiter Begriff, ein sehr allgemeiner Begriff. Könnte übersetzt werden mit unerlaubten sexuellen Handlungen. Da würde Ehebruch dazugehören, Sex vor der Ehe, Homosexualität. Ich glaube, Unzucht wäre jede Handlung außerhalb der Ehe. Die Ehe ist Gottes Kontext. Jede Handlung außerhalb der Ehe, die einen anderen Menschen sexuell erregt. Das könnte man mit Unzucht gleichsetzen. Ein sehr weiter Begriff. Gehört sicher vorehelicher Sex dazu. Den Körper einer anderen Person auf sexuelle Art zu berühren, eine Person, die nicht dein Ehepartner ist, Petting und so weiter. Verwendet er den Begriff Unreinheit. Da geht es auch wieder um sexuelle Unreinheit und ist wieder ein sehr allgemeiner Begriff. Und das dritte Wort, und das finde ich sehr interessant, was er hier verwendet, ist das Wort Habsucht. Was hat jetzt Habsucht mit diesen sexuellen Sünden zu tun? Ich glaube wirklich, sexuelle Sünde und Habsucht, das ist direkt verbunden. Es kommt von derselben Schwäche unserer sündigen Natur, von unkontrollierter Lust und unkontrollierten Begehren. Ich glaube, wir könnten anders sagen, Unzucht ist eigentlich sexuelle Habsucht. Und wirklich, ohne die Hingabe an eine andere Person in der Ehe. Ohne diese Hingabe ist Sex wirklich nur ein selbstsüchtiger Akt aus Eigennutz. Wo ich sage, hey, ich bin nicht auf den anderen orientiert, ich bin auf mich orientiert. So eine Art Selbstbefriedigung. Wenn jemand zu dir sagt, ich will Liebe mit dir machen und du bist nicht mit der Person verheiratet, dann sagt sie eigentlich, hey, ich will Lust mit dir machen. Ich will dich gebrauchen, um meine Lust zu befriedigen. Ich will dich ausnutzen, ich will von dir nehmen. Ich will dich bestehlen, ich will dich ausbeuten. Das ist, was die Person wirklich sagt. Müssen wir sehen, jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe ist Habsucht. Das ist selbstsüchtig, das ist Nehmen. Und du zerstörst nicht nur dich selbst, sondern du zerstörst auch die Person, die du angeblich liebst, unter Anführungszeichen. Die Welt versteht das nicht. Die Welt sagt, was ist das Problem? Hey, das sind einfach zwei Leiber, die zusammenkommen. Und hey, wir sind uns einig, wir wollen uns beide nicht binden. Ich gebrauche dich, du gebrauchst mich. Warum macht ihr so großes Trara drum? Die Welt versteht das nicht. Es geht nicht nur um einen körperlichen Akt hier, sondern die Bibel sagt, da passiert was Geistliches. Das ist ein geistlicher Akt. In der Ehe, wenn zwei Menschen miteinander Verkehr haben, dann heißt das, dass zwei Seelen miteinander verschmelzen. Sie werden zu einem Fleisch. Sie werden eins. Und in der Ehe ist Sex eine wunderbare Sache. Jedes Mal, wenn du mit deinem Partner zusammenkommst, da wird Einheit gebaut. Nicht nur körperliche, sondern seelische, geistliche Einheit. Und Gott ist nicht Brüder. Gott hat Sex erschaffen. Gott hat uns Teile an unserem Körper gegeben, die einzig und allein dazu da sind, um uns sexuell Freude zu machen. Gott ist sicher nicht Brüder. Lest das Hohelied der Liebe. Aber im Rahmen der Ehe, in diesem Rahmen von dieser lebenslangen Hingabe an einen Partner, da werden die Seelen eins. Da wird Gemeinschaft gefestigt. Da ist Sex was Wunderbares. Da wird Einheit gebaut. Da wird die Person, die andere Person bereichert. Die beiden Menschen bereichern sich gegenseitig. Auf der anderen Seite, außerhalb der Ehe, da findet dieses Einswerden nicht statt. Sondern nicht diese Bereicherung statt, sondern das Gegenteil. Es wird zerstört. Du zerstörst dich selbst und du zerstörst die andere Person. Jedes Mal, wenn du Unzucht treibst oder Ehebruch treibst, von mir aus allgemein Sex außerhalb von Gottes Rahmen, Sex außerhalb der Ehe, was passiert ist, es ist, als würdest du in das Herz der anderen Person reingreifen und einen Teil von der Seele, von dem Innersten rausreißen. Und da bleibt eine tiefe Narbe zurück. Du nimmst der Person etwas weg. Die Person verliert. Die Person wird ärmer in ihrem inneren Menschen. Du beraubst sie, du bist ein Dieb. Und du bestiehlst nicht nur deine Freundin oder deinen Freund oder mit wem immer du Unzucht treibst, die du angeblich liebst, du bestiehlst auch deinen zukünftigen Mann oder deine zukünftige Frau. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, sagt uns der Herr ganz klar, dass mein Leib für meinen Ehepartner da ist. Oder wenn du noch nicht verheiratet bist, dass dein Leib deinem zukünftigen Ehepartner gehört. Und wenn du jetzt was weggibst, bevor du verheiratet bist, dann gibst du was weg, was gar nicht dir gehört, sondern deinem zukünftigen Partner. Und du bestiehlst ihn. Gib nichts weg, was deinem zukünftigen Partner gehört, ihr jungen Leute, die noch nicht verheiratet sind. Und dasselbe passiert auch mit dir, wo wir gesprochen haben, dieses Wegnehmen, dieses Herausreißen eines Teiles deiner Seele. Dasselbe passiert mit dir. Du verlierst einen Teil deiner Seele. Es ist wie, wenn eine Zwiebel geschält wird, so eine Lage nach der anderen. Die innere Person wird ärmer. Du zerstörst dich selbst. Und du verlierst was, was du nie wieder zurückgewinnen kannst. Ich habe hier ein Zitat von einem 17-jährigen Mädchen, das sich für ihren künftigen Ehemann aufheben wollte. Das war so eine Umfrage unter Schülern. Und die wurde von ihren Freundinnen ausgelacht, die schon sexuelle Erfahrungen hatten, oder zumindest angeblich. Weil die Statistiken sagen, dass die Hälfte dieser Freundinnen selbst noch Jungfrauen waren. Da wird oft viel, viel gelogen und viel vorgegeben, viel Druck ausgeübt. Aber das Mädchen hat zu ihren Freundinnen gesagt, sie hat gesagt, wann immer ich will, kann ich so werden wie ihr. Aber ihr könnt nie wieder so werden wie ich. Und dasselbe wird für den Jungen genauso gelten. Und Gott sei Dank steigt die Zahl der Jugendlichen wieder, die auf die Ehe warten wollen, die sich aufheben wollen. Aber wenn du vorehelichen Verkehr hast, verlierst du. Und das hat auch Konsequenzen für die Ehe. Die Statistiken sagen, Leute, die schon Sex vor der Ehe hatten, die sind weniger zufrieden mit dem Sexualleben in der Ehe dann. Das beeinflusst direkt die Beziehung mit deinem Mann oder mit deiner Frau. Und sie sind weniger glücklich in der Ehe. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine außereheliche Affäre. Und sie haben eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe in Scheidung ändert. Wir können nicht sagen, ah, es ist nichts, wir gehen weg und es ist nichts passiert. Es hat Konsequenzen. Du hast dich selber beraubt, du bist eine ärmere Persönlichkeit geworden und du bringst jede Menge Ballast mit in deine Ehe. Ich habe noch ein Zitat. Das ist aus dem Buch von Josh McDowell, das heißt The Myth of Sex Education. Da geht es um Sexualunterricht und was für ein Mist das größtenteils ist. Und er erzählt hier von einem 32-jährigen Mann, also den er recht gut gekannt hat. Und er hat in seinen späteren Schuljahren und in den Uni-Jahren viele Frauen, hat mit vielen Frauen rumgemacht. Und er ist eines Tages zu ihm gekommen und hat ihm sein Herz ausgeschüttet und hat geweint. Und er hat gesagt, ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber er sagt, aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er erzählt weiter, dass seit der Hochzeitsnacht immer wieder diese Gedanken an alte Erfahrungen hochkommen. Und er sagt, ich kann nicht mal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an eine andere Frau denken muss. Und es zerstört die Intimität in unserer Ehe. Es ist die Realität. Und Gott sagt, ich will das nicht. Gott sagt, ich will, dass ihr frei seid. Er sagt, ich will, dass ihr das voll genießen könnt, was ich für euch habe. Ich will euch segnen, ich will euch beschützen. Und ihr jungen Leute, das ist das schönste Geschenk, was ihr eurem Ehepartner machen könnt. Dass ihr euch für ihn aufhebt. Und das macht eure Ehebeziehung dann so etwas Besonderem. Etwas, was ihr mit niemand anderem geteilt habt. Ist nicht nur irgendein Weiterer oder irgendeine Weitere. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe es bereut, dass ich gewartet habe. Aber wisst ihr was? Fast jeder, der nicht gewartet hat, sagt, ich bereue es. Ich wünschte, ich hätte gewartet. Die Erfahrung bestätigt es. Wenn du sexuell aktiv bist vor der Ehe, zerstörst du dich selbst. Und du beraubst deinen inneren Menschen. Wirklich, du bist ein wirklicher Loser. Du verlierst was. Das ist die Tragödie von sexueller Sünde. Eine Person, die in Unzucht oder in Ehebruch lebt, die wird zu einem Schatten ihrer selbst. Wird zu einer Hülle, zu einer Leeren. Schaut mal in die Augen von jemandem, der von einer Beziehung in die nächste hüpft. Da ist Leere da, da ist Traurigkeit da. Und vielleicht eine schöne Hülle, aber die Seele, ihr innerstes Wesen, ist zerstört worden. Und die älteren Leute, das ist, was wir unseren Jugendlichen sagen müssen. Darum geht's. Es geht nicht um AIDS oder Geschlechtskrankheiten oder ungewollte Schwangerschaft, sondern es geht genau darum, dass du einen Teil deiner Seele verlierst, wenn du Unzucht treibst vor der Ehe. Das ist, was wir unseren Jugendlichen sagen müssen. Wir müssen sehen, dass Gott uns beschützen will. Könnt ihr spüren, wie sehr das Gott betrübt? Sein Herz, wo er sagt, oh, ich liebe dich, ich will nicht, dass du verletzt bist. Ich will das Beste für dich, ich will dich segnen. Und deswegen sagt er uns diese Dinge. Nicht, weil er ein Spaßverderber ist. Also ihr jungen Leute, wenn ihr noch Jungfrau oder Jungmann seid, dann hebt euch auf. Es zahlt sich aus. Aber wisst ihr was, wenn ihr bereits gesündigt habt, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn das der Fall ist, dann bekenne es einfach Gott und nimm seine Vergebung in Anspruch. Und dann, wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr und lass dein Herz heilen. Gott kann heilen. Gott kann wieder einen reinen Sinn herstellen. Okay, wir haben uns viel Zeit genommen für die Sache. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil wir werden manipuliert. Lasst euch nicht täuschen, wir werden manipuliert. Unsere Jugend wird manipuliert vom Fernsehen und von den Medien. Fernsehen, die Filme, die gaukeln uns Unzucht als eine wunderbare Sache vor, als irgendwie eine einfache, unkomplizierte Sache, als eine richtige Sache, und es funktioniert immer, das ist immer toll, und sowas ist eine große Lüge. Und es stimmt einfach nicht mit der Realität überein. Wir müssen die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Vers 4, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Eines der lieblosesten Dinge, die du tun kannst, ist jemand anderen einen perversen Witz erzählen. Wisst ihr warum? Weil das im Hirn hängen bleibt. Es ist die komische Sache. So, perverse Witze, zweideutige Sprache mit sexuellen Anspielungen, die bleiben im Gedächtnis hängen. Die beeinflussen unser Denken. Wisst ihr, es fällt uns schwer, Bibelstellen auswendig zu lernen, uns die Dinge zu merken, aber wenn uns jemand so einen Schrott erzählt, das bleibt oft Jahre da oben hängen. Und Jahre später, dann flattert dieser Mist wieder irgendwie durch dein Hirn. Und wirklich, wir machen aus etwas Heiligen etwas Billiges, etwas Lächerliches. Und der Herr sagt uns hier, dass wir nicht mitmachen sollen. Stattdessen, wenn du unbedingt was sagen musst, sag Dank, preis dem Herrn. Sag, ist Gott nicht gut, dass wir dir vom Herrn erzählen, was der Herr in meinem Leben tut und wie gut der Herr ist. Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Lasst euch nicht täuschen, wenn Unzucht, wenn Ehebruch, wenn Homosexualität, wenn Pornografie, wenn Hurerei, wenn Habsucht, wenn unkontrollierte Lust, wenn das dein Lebensstil ist, wenn das ist, wofür du lebst, dann bist du nicht gerettet. Egal in welche Kirche du gehst und wie oft du in die Kirche gehst und egal, was für eine fromme Fassade du trägst und egal, was die liberalen Prediger dir erzählen. Das ist, was Gottes Wort hier sagt und ich lasse es so stehen. Ich möchte es nicht wegdiskutieren. Und es spricht hier nicht von jemandem, der mit seinem Fleisch ringt, der überführt ist und der nicht will, aber der kämpft mit seiner Lust. Davon ist hier nicht die Rede, aber wenn diese Worte Unzucht, Unreinheit, Habsucht dein derzeitiges Leben beschreibt, Tag für Tag, das ist dein Lebensstil, und du sagst, ja, ich bin Christ, aber Pornografie ist kein Problem, das ist okay. Oder jeder schläft mit seiner Freundin, das ist okay. Oder so ein kleiner Seitensprung hier und da, das ist kein Problem, Gott ist gnädig. Ne, lasst euch nicht täuschen. Wenn es der Fall ist, muss ernsthaft dein Herz erforschen und ernst machen mit Gott. Lass dich nicht täuschen. Jesus hat gesagt, viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, an jedem Tag. Und er wird sagen, weicht von mir, Übeltäter, ich habe euch nicht gekannt. Vers 7, seid also nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Also studier Gottes Wort und find heraus, was Gottes Wille ist, was Gott gefällt. Kannst in jeder Situation fragen, was würde Jesus tun? Kann ich Jesus dorthin mitnehmen? Kann ich den Film mit Jesus angucken? Die Wahrheit ist, Jesus ist da. Er ist mit mir. Also studier, find heraus, was Gottes Wort sagt und entschuldig Sünde in deinem Leben nicht mehr länger. Versteck sie nicht länger, sondern bring sie ans Licht. Wir haben dieses Bild von Licht. Bekenn sie, bring sie ans Licht. Und sag dem Herrn, Herr, ich kämpfe damit. Das ist eine Versuchung für mich. Aber ich will es nicht mehr. Das muss raus aus meinem Leben. Hilf mir, Herr. Und der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Und dann musst du praktische Schritte setzen, um diese Versuchung von dir fernzuhalten. Und das kann ganz praktisch heißen, dass du vielleicht den Fernseher rauswirfst. Oder die Magazine wegwirfst. Oder den Filter in deinem Internetbrowser aktivierst, der diese halbnackten Tatsachen ausfiltert. Gott sei Dank gibt es solche Dinge. Das funktioniert ganz gut. Das Ding rennt auf unserem Computer unten. Kann auch sein, dass du bestimmte Freunde meiden musst, will ich sagen. Ich soll nicht neiden. Das haben wir letzte Woche gelernt. Das kann heißen, dass wir bestimmte Freunde meiden müssen oder bestimmte Orte nicht mehr aussuchen können. Kann auch sein, dass du vielleicht zu jemand anderen gehst, einem Bruder oder einer Schwester, dem du vertraust und sagst, hey, ich habe ein Problem damit, halt mich bitte verantwortlich. Frag mich so einmal die Woche, wie es mir geht in dem Bereich. Wisst ihr was, wenn wir die Dinge so ans Licht bringen, das hilft ungemein. Zeiten der Versuchung, wenn ich weiß, hey, nächste Woche fragt mich der so und so oder die so und so, wie es mir geht. Wir können füreinander beten und uns zum Herrn bringen. Und umgehen auf die richtige Art und Weise mit diesen Dingen. Vers 11 heißt es, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sich vielmehr bloß. Habt keinen Anteil an dem Mist. Und ich denke, ich sage das besonders an uns Männer, weil es ist oft, wir Männer zusammenkommen, manchmal ist einfach viel Mist. Wir denken, wir können über Dinge reden, die, wo wir sonst vielleicht nicht die Freiheit haben. Und der Herr sagt, habt keinen Anteil. Sondern wenn jemand so einen unsauberen, perversen Witz macht, dann weiß ihn zurecht. Sag, hey, das ist anstößig für mich. Das beleidigt mich. Ich will den Mist nicht in meine Gedanken haben. Hör auf damit. Oder wirklich in einem Film, wo Unzucht oder Unreinheit vorkommt, halte ich fern davon. Ich glaube wirklich, wenn wir die Kinokarte kaufen oder das Video ausleihen, wir haben Anteil. Wir fördern diesen Mist und nebenbei, wir versauen unsere Gedanken. Das ist kein gut angelegtes Geld. Kann heißen, dass du den Kanal im Fernseher einfach sperren lässt oder weiß nicht, das Kabel abbestellst, wo dieser Mist rennt. Hab keinen Anteil daran. Sag nicht, ah, das ist nur eine kurze Szene, sonst ist das eine klasse Geschichte und hey, ich kann damit umgehen. Das macht mir nichts aus. Wirklich. Wenn es dir nichts ausmacht, glaube ich, musst du einen Arzt sehen. Musst du einen Arzt besuchen. Ich weiß von mir als Mann und als Single, mich beeinflussen diese Dinge. Der Mist, diese Bilder sind lange da oben. Macht euch nichts vor. Lasst uns keine faulen Kompromisse schließen. Wir haben absolut keinen Nutzen davon. Und ich finde, es ist schwer genug in unserer Kultur, die Gedanken sauber zu halten. Es ist genug Mist. Du musst nur auf der Straße rumrennen und die Plakate ansehen. Wir müssen es dann doch zusätzlich irgendwo bewusst irgendwas reinfüllen. Das ist nicht weise. Er sagt uns, seid weise und nicht unweise. Vers 14. Denn alles, was offenbar ist, wird Licht. Deshalb heißt es, wach auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht nun zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Leute, tut nicht schlafwandeln. Seid nicht unweise, sondern seid weise. Kauf die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauf die Zeit aus. Nutz die Zeit. Wir haben schon genug Zeit verschwendet, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Wir müssen nicht noch mehr Zeit verschwenden. Wir haben nur ein Leben und es ist kurz. Und nur diese Dinge, die ich für Jesus getan habe, die bleiben ewig bestehen. All dieses selbstsüchtige Zeug, was ich für mich getan habe und so weiter, das wird alles verbrennen. Nutzt die Zeit, kauft die Zeit aus. Jesus hat gesagt, sammelt Schätze im Himmel. Nutzt jede Gelegenheit, die Gott dir gibt, um Frucht zu bringen für ihn. Um Schätze im Himmel zu sammeln. Dinge, die in Ewigkeit bleiben. Ich will ein fruchtbares, ich will ein ausgerichtetes, ein fruchtbares Leben leben. Nicht mein Leben verschwenden mit unnötigen Dingen. Und das heißt nicht, dass Unterhaltung prinzipiell schlecht ist oder dass wir uns nicht entspannen dürfen oder keinen Spaß haben dürfen. Das heißt nicht, dass wir ins Kloster gehen müssen und irgendeine graue Robe anziehen müssen und einen fast tagtäglich einhalten müssen. Nee, überhaupt nicht. Wir können jede Menge Spaß haben. Wir brauchen Pausen, wir brauchen Ruhezeiten. Aber ich glaube wirklich, unsere Kultur ist ausgelegt auf Zeitverschwendung. Schaut euch an, wie groß die Unterhaltungsindustrie ist. Und die Menschen leben dafür. Der Durchschnittsbürger, der sitzt stundenlang vorm Fernseher täglich. Ich weiß nicht jetzt genau, was die genauen Zahlen sind, aber wenn ich mich recht daran erinnere, als ich auf die Uni gegangen bin, haben wir gelernt, so um die 3 Stunden. 3 Stunden täglich vor der Glotze. Und das ist der Durchschnitt. Das heißt, manche sitzen viel, viel länger. Wirklich, der Fernseher ist für viele der beste Freund gewesen. Viele Leute verbringen mehr Zeit mit der Glotze als mit den Menschen, die ihnen wertvoll sind, mit der Familie, auch mit dem Herrn. Und das heißt nicht, wir können das verbinden. Ich kann mir eine Dokumentation anschauen im Fernsehen und dem Herrn preisen für seine Schöpfung. Und wir können uns gemeinsam ein Fußballspiel reinziehen und Gemeinschaft pflegen. Oder die Nachrichten angucken oder einen guten Film. Das ist kein Problem. Aber wenn wir nur sinnlos Zeit vor der Glotze absitzen und uns berieseln lassen, bis sie augenglasig werden und das Hirn überfüllt wird mit Sinnlosigkeiten und wir einpennen irgendwann, ist eine riesige Zeitverschwendung. Und es hat überhaupt nichts gebracht, außer Kopfweh und die totale geistliche Verstopfung. Wirklich, wie fühlt man sich, wenn man so einen ganzen Abend total versumpert ist vor dem Fernseher? Was bleibt davon? Fernsehen ist nicht prinzipiell schlecht, aber ich bin wirklich der Meinung, der Fernseher ist der größte Zeitkiller unserer Zeit. Und das meiste, was rennt, ist wirklich nicht wert, das anzuschauen. Und ich ärgere mich immer. Du willst dir die Nachrichten anschauen und dann bleibst du hocken und siehst da stundenlang Mist rein. Was für eine vergeudete Zeit. Oder wir sind müde und lassen uns berieseln. Vergeudete Zeit. Es ist Zeit, die wir mit dem Herrn brauchen. Zeit, die verloren ist für Gemeinschaft. Zeit, die wir mit unserer Familie brauchen, mit unseren Freunden brauchen, ist verschwendet für sinnlose Dinge. Wir können das viel sinnvoller investieren. Wirklich, schlafen ist produktiver. Ich habe kürzlich für mich herausgefunden, den Wert von so kleinen Nickerchen. Ich habe herausgefunden, wenn ich müde bin und ich nichts mehr weiterbringe, mich eine halbe Stunde hinlegen. Und dann geht es wieder besser. Dann bin ich wieder halbwegs fit und ich kann weitermachen. Und vielleicht probiert ihr das mal. Hey, statt den ganzen Abend vor dem Fernseher zu versauen, wenn ihr von der Arbeit heimkommt und müde seid, legt euch hin eine Stunde und dann verbringt die Zeit mit dem Herrn oder mit dem Ehepartner oder der Familie. Investiert in sinnvolle Dinge. Und wisst ihr was? Ihr werdet gesegnet sein. Ihr werdet schlafen gehen und sagen, hey, es hat was gebracht, es war eine gute Zeit. Nicht mit dem. Mit dem verstopften, überfüllten Kopf. Ich persönlich habe meinen Fernseher weggegeben. Ist zu teuer. Ich habe mal ausgerechnet, ich hab wenig Zeit dafür. Habe mal ausgerechnet, wenn ich so 2-3 Mal im Jahr fernsehe, dann kostet mich einmal Fernsehen 100 Mark ungefähr. Das zahlt sich nicht aus. Und außerdem, wenn, dann würde ich eher spät abends gucken, und für mich als Single und als Mann ist das eher eine Versuchung, als dass es irgendwas bringt. Und wisst ihr was, ich vermisse das Ding überhaupt nicht. Es geht mir nichts ab. Kauf die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Sich anzusaufen löst keine Probleme. Du kannst nicht Schwierigkeiten entkommen dadurch. Und es hilft dir nicht, mit dem Leben fertig zu werden. Es ist für viele so eine Verdrängung, wie alle Drogen, nicht nur Alkohol. Wir könnten das verallgemeinern. Auf alles, womit wir uns betäuben, damit wir der Realität entfliehen. Aber es löst keine Probleme. Wenn wir uns betrinken, dann tun wir nur dumme Dinge. Und wir sollten uns nie in irgendeinen Zustand bringen, wo wir uns selbst nicht mehr unter Kontrolle haben oder wo unser Wille beeinflusst wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche jede Gehirnzelle, die ich habe. Ich kann es mir nicht leisten, die zu verschwenden. Und du kannst eine Zufriedenheit im Alkohol oder in sonstigen Drogen finden. Das ist eine Ersatzlösung, eine falsche Lösung. Was ist Gottes Lösung? Er sagt, besauft euch nicht, sondern werdet voll Geist. Werdet voll Geist. Und das ist eine andauernde Zeit, in der das steht. Was es wirklich heißt, werdet ständig voll Geist, sagt er hier. Lebt im Heiligen Geist. Lasst euch ständig vom Heiligen Geist beherrschen, in euren Gedanken, in euren Emotionen, in eurem Willen. Wie können wir voll Geist werden? Vers 19. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie werdet ihr voll Geist? Richtet euch auf Gott aus. Singt ihm Lieder. Nichts ist erfrischender als eine gute Lobpreiszeit. Wenn ihr im Auto fahrt, schaltet das Radio ab, legt eine gute christliche Kassette ein und singt dem Herrn. Richtet euch auf ihn aus. Und er sagt hier, singt ihm in eurem Herzen. Nicht nur anderen Leute, ermutigt nicht nur andere Leute, sondern auch dich selbst. Der David hat es getan und gesagt, hey, warum bist du so betrübt, meine Seele? Komm, preis den Herrn, meine Seele. Und wir lesen in der Bibel, dass der David sich selbst im Herrn gestärkt hat, hat sich selbst ermutigt. Und wir können das auch tun. Und Vers 20 sagt, allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir können dankbar sein. Wir können Gott immer dankbar sein. Für das, was er für uns getan hat. Und weil wir wissen, dass uns alle Dinge zum Guten dienen, die er in unserem Leben zulässt. Also kauf die Zeit aus. Nutz die Zeit. Wir haben nur ein Leben und es ist kurz. Richten wir das auf Jesus aus. Und ich meine, effektives Leben für ihn, was Frucht bringt, Dinge, die ewig bleiben. Wir haben gelernt vom Wandel in Einheit, vom Wandel in Reinheit. Nächste Woche ist Ostern. Aber übernächste Woche machen wir weiter. Da geht es um Wandeln, um Leben in Harmonie. Wir werden uns zuerst ansehen, was Gott da für den Bereich Ehe, Familie sagt und dann später für unseren Arbeitsplatz. Wir sind wirklich gesegnet, dass Gott praktisch zu uns spricht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir wieder für deinen Rat. Und ich danke dir, Herr, dass gerade für die jungen Leute, auch wo es um diesen Bereich mit Unzucht und Sex vor der Ehe und so geht. Vater, wir danken dir, dass wir nicht alle Erfahrungen selber machen müssen und die später bereuen müssen, sondern dass wir lernen dürfen durch dein Wort. Und wir danken dir, Gott, dass du uns genug liebst, dass du uns diese Dinge sagst. Und Vater, ich bete auch für all die, die da schon gefehlt haben, Herr. Wir wissen, dass du gnädig bist, dass du vergibst, Herr, und dass du wiederherstellen kannst. Wie wir im Propheten Joel gelernt haben. Du bist der, der die verlorenen Jahre, die Jahre, die der Fresser und die Heuschrecke gefressen hat, du bist der, der die wiederherstellt und der die rückerstattet. Und dafür danken wir dir. Vater, wir wollen dich auch bitten, dass du uns hilfst, wirklich ein gezieltes, effektives Leben zu leben für dich. Hilf uns, Vater, unsere Zeit weise zu nutzen. Ja, Vater, auch Spaß zu haben. Und wirklich, mit dir haben wir den meisten Spaß. Ich hatte noch nie so viel Spaß wie mit dir, Herr, bevor ich Christ war. Und ich bitte dich, Herr, aber dass wir nicht Zeit verschwenden, sondern wirklich investieren in Dinge, die Bestand haben. In dich, Herr, in unsere Beziehung mit dir, in die Beziehung mit den Menschen, die uns am nächsten sind. Und in die Beziehungen miteinander. Wir danken dir, Herr, dass du uns hier zusammengerufen hast als dein Leib. Und dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Vater, wir danken dir für die schöne Zeit der Taufe gestern und für den Saal, den du uns hier geschenkt hast, dass wir uns versammeln dürfen. Und dass wir einander kennen dürfen. Dass wir dich kennen dürfen, Gott. Du bist so gut zu uns. Und wir sagen dir wirklich viel zu wenig Danke. Ich möchte heute mal Danke sagen. Für all das, was du für uns tust. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass wir dich kennen dürfen und wie du uns jeden Tag aufs Neue segnest und stärkst. Danke, dass du mit uns bist. Wir bitten auch um deinen Segen jetzt für die kommende Woche. Rüst du uns zu und stärk uns. Und Vater, lass uns immer mehr lernen, wirklich vom Geist kontrolliert zu sein, im Heiligen Geist zu leben, in dir. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.